So, hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zu Susannes Denkwerkstatt, Folge 32. Jetzt wird's ziemlich heftig. Also, Folge 32 habe ich genannt, wenn Liebe zornig wird. Der Urgrund, Auschwitz und das Ende der Lüge. Wir öffnen die Tagansicht. So, und dann lass uns mal loslegen. Also, wenn Liebe zornig wird. Diese Denkwerkstatt beginnt nicht mit einer fertigen Antwort, sie beginnt mit einer Störung. Eine Stimme wird laut, nicht lieblich, nicht sanft, nicht pastoral gezähmt, sie ist zornig, scharf, unbequem. Sie stellt Politiker, Machtmenschen und ganze Systeme in Frage und vor den Spiegel. Und sofort steht die große Frage im Raum, kann das Göttliche zornig sein? Oder anders gefragt, kann Liebe, wenn sie wirklich Liebe ist, irgendwann aufhören, höflich zu bleiben? So, dann lasst uns mit eins anfangen. Also, nicht nur der christliche Gott. Es wäre zu klein, diese Frage nur christlich zu stellen. Dann wären wir sofort wieder, ja, in der alten Gegenüberstellung. Hier der angeblich zornige Gott des Alten Testaments, dort der liebe Jesus des Neuen Testaments. Das ist zu schlicht und das trägt nicht. Die Frage ist größer, sie betrifft nicht nur Christen, sie betrifft Juden, Muslime, Hinduisten, Buddhisten, Menschen aus indigenen Traditionen, Atheisten mit Gewissen, Mystikerinnen, Zweifler, Suchende, den Menschen im Krankenhausbett, den Regenwald-Indianer, die alte Frau im Pflegeheim und den Politiker im Sicherheitsrat. Es geht nicht um einen Stammgott Gottes oder um einen Stammesgott, sagen wir mal so, der beleidigt ist. Es geht um den göttlichen Urgrund selbst. Also um jene Tiefe, aus der Leben kommt, in der alles miteinander verbunden ist und vor der jede Lüge irgendwann ihre Maske verliert. So, also in vielen Religionen gibt es Bilder für eine strenge, erschütternde, zornige und furchterregende Seite des Heiligen. Im Judentum und Christentum gibt es Gottes Zorn. Im Islam steht Gottes Barmherzigkeit im Zentrum, aber auch dort gibt es Gericht, Wahrheit und Verantwortung. In der Bhagavad Gita erscheint Krishna nicht nur als freundlicher Begleiter, sondern auch als kosmische Macht, die Dharma wiederherstellt, wenn Unordnung und zerstörerisches Handeln überhand nehmen. Im tibetischen Buddhismus gibt es zornvolle Gottheiten, die nicht Hass verkörpert, sondern eine wilde Form von, ja, Mitgefühl, eine Kraft, die Täuschung durchbricht. So, das Muster ist überall ähnlich. Das Heilige ist nicht nur weich, es ist auch wahr und es ist nicht nur tröstend, es kann auch erschüttern. Es ist nicht nur Umarmung, es ist auch Grenze. So, jetzt kommen wir zu Punkt 2, die Grundfrage, die natürlich ganz klar kommt, ist, kann Liebe zornig sein? So, jetzt lass uns wieder ganz logisch daran gehen. Ja, also wenn Gott Liebe ist, wenn der Urgrund Liebe ist, wenn alles aus Liebe kommt und auf Liebe hin angelegt ist, dann scheint Zorn zunächst unmöglich. Denn Zorn klingt nach Kränkung, Aufregung, Straflust, Kontrollverlust. Zorn klingt menschlich, zu menschlich. So, aber vielleicht genau liegt hier die Verwechslung. Vielleicht meinen wir mit Zorn zu schnell persönliche Wut. Vielleicht denken wir an jemanden, der beleidigt wurde und zurückschlägt. Das wäre kein göttlicher Zorn, das ist Ego. Die entscheidende Frage lautet also nicht, kann Liebe beleidigt sein? Die entscheidende Frage lautet, kann Liebe zusehen, wenn Leben zerstört wird? So, und hier wird es anders. Also eine Liebe, die alles duldet, wäre keine Liebe, sie wäre Gleichgültigkeit mit einem frommen Namen. Eine Liebe, die jedes Unrecht hinnimmt, wäre keine göttliche Geduld, sondern Verrat an den Opfern. Reife Liebe ist nicht grenzenloses Gewähren lassen. Reife Liebe sieht, sie unterscheidet, sie schützt, sie sagt Ja zum Leben und gerade deshalb sagt sie Nein zu dem, was Leben zerstört. Kommen wir zu einem Satz, der Zorn Gottes ist nicht der Moment, in dem Liebe aufhört. Es ist der Moment, in dem Liebe aufhört, sich missbrauchen zu lassen. So, und natürlich fällt einem da jetzt das Hohelied der Liebe ein. Und das nehmen wir jetzt als Prüfstein. Also, im 1. Korintherbrief steht das berühmte Hohelied der Liebe. Dort heißt es, die Liebe ist langmütig, die Liebe ist gütig, sie ereifert sich nicht, sie prahlt nicht, sie bläht sich nicht auf, sie sucht nicht ihren Vorteil, sie lässt sich nicht zum Zorn reizen, sie trägt das Böse nicht nach, sie erträgt alles, glaubt alles, hofft alles und hält allem stand. Also, auf den ersten Blick scheint das gegen jede Rede von göttlichem Zorn zu sprechen. Aber mitten in diesem Text im Korintherbrief steht der entscheidende Satz. Die Liebe freut sich nicht über das Unrecht, sondern freut sich an der Wahrheit. Das ist der Drehpunkt. Liebe ist bei Paulus nicht blind, sie ist nicht gefällig. Sie ist nicht naiv und sie sagt nicht, Hauptsache friedlich, Hauptsache nett, Hauptsache keine Störung. Liebe freut sich an der Wahrheit. Und deshalb kann sie sich über Unrecht nicht freuen. Sie kann Unrecht nicht segnen. Sie kann Gewalt nicht schönreden und sie kann Lüge nicht als Harmonie verkaufen. So, also wenn es heißt, Liebe lasse sich nicht zum Zorn reizen, dann meint es nicht, Liebe kennt niemals heiligen Zorn. Es meint eher, Liebe ist nicht reizbar, nicht ego-gekränkt, nicht cholerisch, nicht beleidigt und nicht auf ihren Vorteil bedacht. Heiliger Zorn ist was anderes. Er entsteht nicht aus Kränkung, sondern aus Wahrnehmung. Er sagt nicht, ich bin verletzt, also verletze ich zurück. Er sagt, hier wird Leben verletzt und ich werde nicht so tun, als sei das normal. Jetzt wieder ein zentraler Satz. Der Zorn der Liebe beginnt nicht dort, wo die Liebe ihre Geduld verliert. Er beginnt dort, wo Geduld zur Mitschuld würde. So, kommen wir zu Punkt 4. Wut, Zorn und heiliger Zorn. Und da müssen wir unterscheiden. Ja, also Wut ist oft persönlich. Sie sagt, ich bin gekränkt, ich bin verletzt, ich bin überfordert, ich will zurückschlagen. Zorn kann tiefer sein. Der sagt, hier geschieht Unrecht, hier wird Leben beschädigt, hier wird Würde zertreten und hier muss Wahrheit gesprochen werden. So, und dann gibt es den heiligen Zorn. Der heilige Zorn ist die Schutzgestalt der Liebe. Der will nicht vernichten, der will unterbrechen. Der will nicht Menschen auslöschen, der will die Lüge unmöglich machen, die Menschen unmenschlich macht. Also heiliger Zorn ist nicht das Gegenteil von Liebe. Heiliger Zorn ist eine Form, die Liebe annimmt, wenn sie auf hartnäckige Zerstörung trifft. Liebe schlägt nicht in Hass um. Liebe nimmt die Gestalt des Zorns an, wenn sie das Leben schützen muss. So, und jetzt kommt ein ganz wichtiger Punkt. Fünftens, Auschwitz als Prüfstein jeder Rede von Gott. Also, wenn wir von Gottes Zorn sprechen, müssen wir Auschwitz mitdenken. Sonst wird alles fromm, aber nicht wahrhaftig. Die Frage lautet, wenn Gott gegen Unrecht zornig ist, warum hat dieser Zorn Auschwitz nicht verhindert? Diese Frage lässt sich nicht mit einem frommen Satz erledigen. Sie ist eine offene Wunde. Sie ist der Prüfstein. Jede Theologie, jede Mystik, jede Rede vom göttlichen Urgrund muss hier hindurch. Also, Dorothee Sölle hat radikal gefragt, wie man nach Auschwitz noch von einem allmächtigen Gott reden kann. Wenn Gott alles verhindern könnte und Auschwitz nicht verhindert hat, dann zerbricht das alte Bild eines allmächtigen Eingreifgottes. Ein Gott, der Gaskammern hätte öffnen, Züge hätte stoppen, Täter hätte lähmen und Kinder hätte retten können, es aber nicht tat, wäre moralisch unerträglich. Dieser Gott muss sterben, nicht Gott selbst, aber dieses Gottesbild. Also nach Auschwitz kann Gottes Zorn nicht mehr naiv als himmlische Strafgewalt gedacht werden. Denn dann bliebe die Frage, warum kam diese Strafgewalt nicht rechtzeitig? Ja, warum schützt sie die Opfer nicht? Warum traf sie nicht die Täter, bevor die Vernichtung geschah? Wenn Gottes Zorn gedacht werden soll, dann nicht als magische Eingreifmaschine, sondern als unauslöschliche Anklage der Liebe gegen jede Entmenschlichung. Gottes Zorn ist nicht der Beweis, dass Gott allmächtig eingreift. Gottes Zorn ist der Beweis, dass Liebe nicht einverstanden ist. Jetzt kommen wir zu Punkt 6. Ein Mord ist nicht klein. Also wer Auschwitz nennt, wie wir das gerade getan haben, der muss sofort aufpassen. Denn sonst entsteht eine gefährliche Mengenlogik. Als wäre ein einzelner Mord klein, als wäre eine einzelne Vergewaltigung klein, als wäre das Leid eines einzelnen Kindes weniger wirklich, weil nicht Millionen betroffen sind. Doch für die Liebe gibt es kein kleines Opfer. Ein Mensch ist nicht ein Sechsmillionstel von Auschwitz, ein Mensch ist eine ganze Welt. Darum kann man nicht sagen, bei Auschwitz ist Gott zornig, bei einem einzelnen Mord nicht, das wäre unmenschlich. Die Liebe reagiert auf jede Entwürdigung, auf jede Gewalt, auf jede Lüge, die ein Opfer zum Verschwinden bringen will. Der Unterschied zwischen einem einzelnen Verbrechen und einem Menschheitsverbrechen liegt nicht darin, ob Liebe zornig wird. Der Unterschied liegt darin, wie sich das Unrecht verdichtet. Ja, also bei Auschwitz wurde Entmenschlichung bürokratisch, industriell, gesellschaftlich, politisch und ideologisch organisiert. Nicht nur ein Täter zerstörte ein Leben, ein System erklärte ganze Menschengruppen für aussortierbar. Aber der göttliche Zorn beginnt nicht erst an der Rampe von Auschwitz, er beginnt dort, wo ein Mensch zum Objekt gemacht wird. So, jetzt kommen wir zu Punkt 7. Jetzt sind wir heute, ja, 80 Jahre später, wenn die Lüge zurückkehrt. Also, Auschwitz liegt nicht in einer anderen Welt, es liegt 80 Jahre zurück. Und doch ist die Frage nicht erledigt. Gedenktage erinnern, Reden werden gehalten, Kränze werden niedergelegt, Schulen besuchen Gedenkstätten und Politiker sagen nie wieder. So, und wenn wir jetzt aufpassen, dann merken wir, dass trotzdem entmenschlichendes Denken zurückkehrt. Nicht immer mit denselben Zeichen, nicht immer mit denselben Worten, nicht sofort mit Lagern und Uniformen, sondern leiser, allmählicher, scheinbar vernünftiger. Menschen werden wieder sortiert. Ich mag das ganz deutlich im Moment. Ne? Also Menschen werden als Last beschrieben, als Gefahr, als Fremdkörper, als Problem, als Kostenfaktor, als Überforderung, als die da. Hier beginnt Lüge. Der göttliche Zorn beginnt nicht erst, wenn die Lager gebaut sind. Er beginnt, wenn Menschen wieder lernen, andere Menschen als weniger wert zu betrachten. So, ihr Lieben, und es ist kein billiger Vergleich. Nicht alles ist sofort 1933. Nicht jeder politische Konflikt ist Auschwitz. Aber jede Entmenschlichung beginnt klein genug, um zunächst entschuldigt zu werden. Genau deshalb muss die Liebe wach werden, bevor es zu spät ist. Also der Urgrund kocht nicht erst, wenn alles brennt. Der beginnt zu kochen, wenn die Lüge wieder als Normalität auftritt. So, und jetzt Punkt 8, logischerweise die Petrischale und der Urgrund. So ein Bild hilft, die Welt als Petrischale. In dieser Petrischale ist alles enthalten. Menschen, Tiere, Pflanzen, Meere, Wälder, Städte, Maschinensprachen, Religionen, Kriege, Hoffnungen, Lieder, Tränen, Blut, Träume und Erinnerungen. Alles. Der göttliche Urgrund ist nicht außerhalb dieser Petrischale wie ein Techniker, der bei Bedarf einen Knopf drückt. Der göttliche Urgrund ist die Tiefe der Petrischale selbst. Das, worin alles lebt, das, was alles trägt, das, was alles miteinander verbindet. So, und wenn in dieser Petrischale zu viel Lüge, Gewalt, Kälte, Ausbeutung und Entmenschlichung zusammenkommt, dann beginnt das zu blubbern. Ja, nicht weil Gott beleidigt wäre, nicht weil der Himmel einen cholerischen Anfall bekommt, sondern weil die Wirklichkeit selbst die Lüge nicht endlos tragen kann. Der Urgrund kocht über. Aber er kocht nicht über, um blind zu vernichten. Er kocht über, um die Lüge unmöglich zu machen. Ja, also nochmal, der Urgrund kocht über, um die Liebe unmöglich zu machen. Punkt 9. Natur ist nicht Gottes Rachewaffe. Wenn wir dann sagen, der Urund kocht über, müssten wir sehr vorsichtig sein. Denn sofort könnte man meinen, Naturkatastrophen seien direkte Strafen Gottes. Sturmfluten, Dürren, Erdbeben, Pandemien, Überschwemmungen als göttliche Wut oder so. Ja, und das wäre gefährlich. Eine Sturmflut trifft nicht zuerst die Kriegstreiber und Lobbyisten. Die trifft oft Kinder, Alte, Kranke, Tiere, Arme, Schutzlose. Und wenn wir dann solche Katastrophen als direkte Strafe Gottes deuten, machen wir die Opfer zum zweiten Mal zu Opfern. Erst durch die Katastrophe und dann durch die religiöse Deutung. Darum gilt, das ist wichtig, ja, die Natur ist nicht Gottes Rachewaffe. Aber die Natur ist auch nicht bloß Kulisse. Die Natur ist Teil der Petrischale, wenn Menschen Wälder vernichten, Böden vergiften, Meere erhitzen, Tiere quälen, Flüsse stauen, die Luft verpesten und die Schöpfung als Rohstofflager behandeln, dann antwortet die Welt irgendwann. Nicht als moralischer Blitz von oben, sondern als Rückwirkung im lebendigen Ganzen. Die Natur rächt sich nicht, die Natur antwortet. Gottes Zorn ist dann nicht die Katastrophe selbst. Gottes Zorn ist die Wahrheit, die in der Katastrophe sichtbar wird. Ihr könnt die Schöpfung nicht missbrauchen und erwarten, dass sie euch ewig trägt. So, und jetzt kommen wir zu 10. Die Lüge ist mehr als eine falsche Aussage. Wenn dieser Urgrund überkocht, um die Lüge unmöglich zu machen, müssen wir sagen, was mit Lüge gemeint ist. Es geht nicht nur um falsche Sätze, nicht nur darum, ob jemand eine Zahl verdreht oder eine Statistik manipuliert. Die große Lüge ist tiefer. Ja? Die Lüge sagt, manche Menschen sind weniger wert. Die Lüge sagt, Krieg ist notwendig. Die Lüge sagt, Arme sind selbst schuld. Die Lüge sagt, Kranke stören. Die Lüge sagt, Alte sind Last. Die Lüge sagt, Tiere sind Ware. Die Lüge sagt, Natur ist Besitz. Die Lüge sagt, Macht ist wichtiger als Mitgefühl. Die Lüge sagt, wer laut genug herrscht, hat Recht. Und die Lüge sagt, Liebe ist naiv. Und genau gegen diese Lüge richtet sich der göttliche Zorn. Nicht gegen den Menschen als Geschöpf, sondern gegen die Unwahrheit, die den Menschen unmenschlich macht. So, jetzt kommen wir noch zu was ganz Persönlichem. Das böse Kind bleibt geliebt. Also, ein Kind, nee, jetzt aber. So, ein Kind muss lernen dürfen, dass es auch dann geliebt bleibt, wenn es schwierig ist, wenn es trotzig ist, wenn es frech ist, wenn es Grenzen testet, wenn es nicht artig ist. Also ein gutes Zuhause sagt nicht, wenn du böse bist, bringen wir dich zurück. Also das ist ja so mein Ding aus der frühen Kindheit, dass ich immer Schiss hatte, dass, weil ich adoptiert war, meine Eltern mich zurückbringen, wenn ich frech werde und böse werde. So, also es geht hier um meinen Lernprozess. Ein gutes Zuhause sagt, wir stoppen dich, wenn du zerstörerisch wirst. Wir schimpfen vielleicht, wir setzen Grenzen, wir halten dich aus. Aber du fällst nicht aus der Liebe. Das ist entscheidend. Denn wer diese Erfahrung nicht macht, kann Zorn leicht mit Liebesentzug verwechseln. Dann wirkt jede Grenze wie Vernichtung, jedes Nein wie Verlassenwerden und jede Kritik wie Ausschluss. Aber reife Liebe kann zornig sein, ohne aufhören zu lieben. Das gilt menschlich und das gilt göttlich. Also göttlicher Zorn wirft das Kind nicht aus dem Haus. Er verhindert, dass das Kind das Haus anzündet. Der göttliche Zorn will nicht den Menschen aus der Liebe hinauswerfen. Er will den Menschen aus der Lüge herausrufen. So, jetzt gehen wir noch weiter. Punkt 12. Kann die Liebe vergeben und vergessen? Wieder so ein wichtiger Punkt. Aber auch hier müssen wir sauber sein. Also Liebe kann vergeben. Aber Liebe darf nicht einfach vergessen. Gerade nach Auschwitz ist Vergeben und Vergessen ein unmöglicher Satz. Ja. Also Vergessen wäre Verrat an den Opfern. Erinnerung ist nicht das Gegenteil von Liebe, Erinnerung ist Schutz. So, Vergebung könnte heißen oder kann heißen, ich lasse mich nicht ewig vom Hass regieren, Ich gebe dem Täter nicht die Macht, mein Inneres für immer zu vergiften und ich lasse mich nicht in dieselbe Dunkelheit ziehen. Aber Vergebung darf niemals heißen, es war nicht so schlimm, reden wir nicht mehr drüber, die Täter brauchen Ruhe, die Opfer sollen endlich schweigen, das wäre keine Lüge, keine Liebe. Das wäre Bequemlichkeit. Die Liebe trägt das Böse nicht nach, sagt Paulus. Aber sie freut sich auch nicht über das Unrecht. Sie freut sich an der Wahrheit. Darum erinnert sie, darum benennt sie, darum schützt sie die Wahrheit vor dem Vergessen. Jetzt kommen wir zu Punkt 13. Warum jetzt? Warum reagiert die Liebe nicht früher? Warum nicht vor 30 Jahren? Warum nicht vor 50 Jahren? Warum nicht sofort nach Auschwitz? Da habe ich dann überlegt, vielleicht ist die Frage falsch gestellt. Vielleicht sitzt das Göttliche nicht da und zählt Beleidigungen, bis es genug ist. Vielleicht wird die Liebe nicht provoziert wie ein gekränktes Ego. Die Liebe ist nicht beleidigt. Aber die Ordnung der Liebe wird verletzt. So, und manchmal erreicht die Lüge eine kritische Dichte. Dann wird sichtbar, was lange gärte. Dann treten Dinge gleichzeitig hervor. Also Kriege werden wieder denkbar, rechte Sprache wird wieder normaler, Menschen werden wieder sortiert, die Erinnerung an Auschwitz wird ritualisiert, aber nicht mehr wirklich gefühlt. Die Natur antwortet, die Gesellschaft erschöpft sich, die Technik beschleunigt alles, die Wahrheit wird zur Ware und das Gewissen wird müde. Dann ist jetzt, nicht willkürlich, dann ist jetzt der Moment, in dem die Lüge so laut geworden ist, dass die Liebe nicht mehr flüstern kann. So, jetzt kommen wir noch zu Punkt 14. Der Gegner kann die Liebe nicht berechnen. Also, wenn Liebe langmütig ist, könnte die zerstörerische Seite sagen, da können wir sie ja weiter reizen. Sie verzeiht doch sowieso, sie ist doch Liebe, sie muss doch alles dulden. Das ist Missbrauch der Liebe. Liebe ist langmütig, aber sie ist nicht dumm. Ja, Liebe ist gütig, aber sie ist nicht manipulierbar. Liebe hält viel aus, aber sie lässt sich nicht erpressen durch den Satz, wenn du wirklich Liebe bist, musst du alles erlauben. Nein, genau nicht. Wer die Liebe für grenzenlose Duldung hält, hat die Liebe nicht verstanden. Die Liebe kann lange warten. Sie kann werben, rufen, heilen, tragen, einladen. Aber wenn Geduld zur Mitschuld würde, wird Liebe Grenze. So, jetzt kommen wir zu Punkt 15, die zornige Stimme. Manchmal bricht dieser Zorn durch Menschen hindurch, als Rede, als Lied, als Kunst, als Protest, als Träne. Das wirkt wie ein prophetischer Zwischenruf, als Satz, der sich nicht wegschieben lässt. Nicht jede zornige Stimme ist göttlich. Das wäre zu einfach. Zorn muss geprüft werden. Die Frage ist nicht, klingt es angenehm? Die Frage ist, dient es dem Leben? Ruft es zur Gewalt auf oder zur Umkehr? Will es vernichten oder wecken? Schützt es die Schwachen? Entlarvt es Lüge? Bleibt unter der Schärfe Liebe spürbar? Eine zornige göttliche Stimme muss nicht höflich sein. All die Propheten waren nicht höflich. Und der Tempelprotest Jesu war auch nicht höflich. Die zornvollen Gottheiten des Buddhismus lächeln nicht dekorativ. Krishna zeigt Arjuna nicht nur eine beruhigende Meditation, sondern eine Weltgestalt, die erschüttert. Aber heiliger Zorn darf nie zum Hass werden. Er darf nie die Vernichtung des Menschen wollen. Er darf nicht Menschenverachtung mit göttlichem Namen schmücken. Heiliger Zorn sagt also nicht, du bist wertlos. Heiliger Zorn sagt, hör auf, Wertlosigkeit zu produzieren. Jetzt besprechen wir noch die Prüfsteine für den Zorn. Ja. Ein Zorn, der göttlich sein will, muss sich prüfen lassen. Also sucht er den eigenen Vorteil? Bläht er sich auf? Will er nur demütigen? Will er zerstören? Oder schützt er Leben? Ruft er zur Wahrheit? Weckt er Gewissen? Verweigert er dem Unrecht die Zustimmung? Bleibt er unter allem Zorn der Liebe verpflichtet? Das Hohelied der Liebe bleibt der Prüfstein. Liebe prahlt nicht. Liebe sucht nicht ihren Vorteil und Liebe freut sich nicht am Unrecht. Liebe freut sich an der Wahrheit. Nur ein Zorn, der sich an der Wahrheit freut und nicht am Schaden, kann heiliger Zorn sein. Jetzt kommen wir zu Punkt 17, der Urgrund und die Religion. Am Ende geht es nicht darum, welche Religion Recht hat. Es geht darum, ob die großen religiösen und spirituellen Traditionen einen gemeinsamen Punkt berühren. Das Heilige ist nicht gleichgültig. Die jüdischen Prophetenschrei, der christliche Ruf zur Umkehr, die islamische Verantwortung vor Gott, der hinduistische Gedanke des Dharma, die buddhistische zornvolle Barmherzigkeit, die indigene Ehrfurcht vor der lebendigen Erde, sie alle weisen oder wissen auf unterschiedliche Weise, Leben ist nicht beliebig, Wahrheit ist nicht egal und Zerstörung bleibt nicht ohne Antwort. Die Worte sind verschieden, die Bilder sind verschieden, die Rituale sind verschieden, aber der Urgrund ist nicht stumm. Er flüstert durch Mitgefühl, er spricht durch Gewissen, er schreit durch Opfer, er antwortet durch Natur und er kocht über, wenn die Lüge zu dicht wird. So, jetzt kommen wir zum Schluss. Liebe macht ernst. Also, Gottes Zorn ist kein Ende der Liebe. Er ist Ernstfall. Es ist nicht die schlechte Laune des Himmels, nicht die Kränkung eines beleidigten Herrschers, nicht die Straflust einer Macht, die endlich zuschlagen will. Göttlicher Zorn ist die Weigerung der Liebe, Verbrechen, Entmenschlichung und Lüge als Normalität durchgehen zu lassen. Der sagt nicht, ich liebe euch nicht mehr. Er sagt, gerade weil Liebe der Urgrund ist, kann die Lüge nicht ewig weitergehen. Die Liebe ist langmütig, ja. Die Liebe ist gütig, ja. Die Liebe erträgt vieles, ja. Aber sie freut sich nicht über das Unrecht. Sie freut sich an der Wahrheit. Und wenn die Lüge sich als Ordnung verkleidet, wenn Gewalt sich als Sicherheit verkauft, wenn Entmenschlichung sich als Politik ausgibt, wenn Erinnerung zur Phrase wird und das Gewissen schläft, dann wird Liebe nicht weniger Liebe. Sie wird wach. Sie wird scharf, sie wird Grenze, sie wird Zorn und dann kocht der Urgrund über, nicht um die Welt zu vernichten, sondern um die Liebe unmöglich zu machen. Ja, ihr Lieben, das war es, die Denkwerkstatt über die Liebe, wenn sie Zorn wird. Okay, ich wünsche euch was, alles Liebe, tschüss.